Der Tag in Berlin und Brandenburg. Ich bin Clemens Schulze. Willkommen. Eine Doppelspitze hat den Berliner Doppelhaushalt präsentiert, die Fraktionschefs der Regierungskoalition. Also Dirk Stettner für die CDU und Raed Saleh für die SPD. Am Wochenende hatte sich Schwarz-Rot auf die Details für 2024 und 2025 verständigt. Jan Menzel aus der RBB24 Landespolitik über die geplanten Geldflüsse der kommenden beiden Jahre in Berlin.
Es ist ein Haushalt mit zwei großen Ausrufezeichen und einem dicken Fragezeichen. Die wichtigste Botschaft aus Sicht der beiden Regierungsfraktionen kommt von den beiden Vorsitzenden Dirk Stettner, CDU und Raed Saleh, SPD.
Dieser Haushalt, den wir heute vorstellen, ist dezidiert kein sozialer Kahlschlaghaushalt. Im Gegenteil.
Wir haben beim Thema Soziales, beim Thema Integration, bei all den Themen, die das Miteinander in der Gesellschaft letztendlich prägen, sogar einen Schwerpunkt legt.
Tatsächlich haben SPD und CDU im Abgeordnetenhaus noch einmal 800 Millionen Euro mobilisiert. Es gibt mehr Geld für den Schutz und die Stärkung jüdischen Lebens in der Stadt, einen satten Nachschlag für Schulneubau und Verkehrsinfrastruktur. Polizei, Justiz und Feuerwehr bekommen zusätzliche Stellen und neues Material. Auch für Bäder, Sportanlagen, saubere Parks und Soziales, wie zum Beispiel die Schwangeren-Konfliktberatung, öffnen die Fraktionen die Schatulle. Aber es gibt auch eine zweite Botschaft und die lautet: Künftig kann es mit dem Geldausgeben so nicht weitergehen. Thorsten Schneider, Finanzexperte der SPD.
Hier muss ein Prozess nachgeholt werden. Und deshalb muss dieses harte Stoppschild hingestellt werden. Das lässt sich nicht vermeiden.
Dieses Stoppschild betrifft etwa Personalmittel. Werden Stellen nicht besetzt, sollen die Personalmittel künftig wieder zurück in den Haushalt gehen. Bisher verwenden gerade die Bezirke dieses Geld oft, um an anderer Stelle Löcher zu stopfen. Die Fraktionen wollen auch Kosten sparen, indem grundsätzlich keine neuen Gebäude angemietet werden. Und sie stellen alle langfristigen Finanzzusagen des Senats auf den Prüfstand. So CDU-Haushaltspolitiker Christian Goyni.
Wir geben dem Senat die Instrumente an die Hand, um auch grundsätzlich und vielleicht auch ein bisschen strategisch umsteuern zu können. Das betrifft die Verpflichtungsermächtigung, es betrifft die Raumanmietung, es betrifft den Umgang mit Personal.
Erklärtermaßen soll der Doppelhaushalt für die kommenden beiden Jahre ja kein Sparhaushalt werden. Allerdings klafft auch so noch eine Lücke von mehr als 3 Milliarden Euro für jedes Jahr in dem Etat. Will heißen, die Koalition hat Geld verplant, was nicht vorhanden ist. Das muss der Senat nun noch einsparen. Für linken Haushaltspolitiker Steffen Zillig sind damit alle Versprechen ungedeckte Schecks.
Alles, was jetzt entschieden wird, ist Makulatur und steht unter Vorbehalt einer restriktiven Haushaltswirtschaft, wo der Ball der Verwaltung alleine überlassen wird. Die können entscheiden, die haben die Verantwortung. Aber sie müssen auch entscheiden, was bezahlt wird, wo Verträge eingegangen werden und so weiter.
Ein Haushalt also mit einem dicken Fragezeichen und zwei Ausrufezeichen. Beschlossen werden soll der Etat wie geplant Mitte Dezember.
Jan Menzel war das aus der RBB24 Landespolitik. Und nicht aus dem Berliner Haushalt, sondern aus dem Klimafonds soll ein Pilotprojekt finanziert werden, das es vor fast 4 Jahrzehnten schon mal in West-Berlin gab. Eine Magnetschwebebahn nämlich. Damals fuhr sie über die Brache des Potsdamer Platzes, musste nach der Wende aber aufgegeben werden, damit die U2 an das Ostnetz angebunden werden konnte. Jetzt ist eine bis zu 7 Kilometer lange Teststrecke für etwa 80 Millionen Euro geplant. RBB24-Reporterin Anke Michel hat sich am Bahnhof Jungfernheide mal umgehört, wie die Pläne für die Magnetschwebebahn bei einigen Fahrgästen so ankommen.
Kann ich mir so vorstellen, ne? Oberhalb auf Stelzen geht es hier schnell durch unsere schöne Stadt.
Also wenn es schnell geht, dann warum nicht?
Ja, hört sich an sich ganz gut an, wenn es keine Verspätung gibt.
Also ich würde es schon feiern, weil dann sieht man auch ein bisschen mehr von Berlin.
Also dass man oben fährt, so wie im Wuppertal, finde ich ganz gut, ne? Ja, weil sonst hier auf der Straße, das ist Katastrophe.
Weil wir haben ja genug Verkehrsmittel, also Tram, U-Bahn, Busse. Haben für so viel Geld, eigentlich sollen sie Schulen machen.
Ist doch gut, modern, oder?
Also so wie es eigentlich bisher ist, sollte das besser ausgebaut werden. Die U-Bahn und die S-Bahn und sowas, dass er mehr fährt, anstatt jetzt an sowas ranzugehen. Da geht ja viel Geld auf jeden Fall flöten.
Jetzt noch eine Magnetschwebebahn in Berlin. Einige Reaktionen von Nutzern des öffentlichen Nahverkehrs. Und übrigens, das historische Pilotprojekt damals, das hatte ein viel belachtes Bild produziert. Nach einer zu schnellen Testfahrt nämlich hatte eine Magnetschwebebahn den Prellbock an der Endstation durchbrochen und schwebte halb in der Luft, ganz ohne Magnet. Jetzt nach Brandenburg. Richtig laut war es am Mittag im regnerischen Zentrum von Potsdam. Studierende und Wissenschaftler demonstrierten für einen bundesweiten Tarifvertrag für die studentischen Beschäftigten. Der solle die üblichen befristeten Verträge ablösen. RBB24-Reporter Thorsten Südow war dabei.
Uni, Uni, Uni! Hey, hey, hey! Schätzungsweise 300 junge Leute aus mehreren Universitäten Brandenburgs fordern im Herzen von Potsdam lautstark ein Ende der schlechten Bezahlung studentischer Beschäftigter. Es werde höchste Zeit, dass die Tarifgemeinschaft der Länder einem Tarifvertrag für studentische Beschäftigte zustimme, sagt Clara Weiger. Sie ist aus Frankfurt-Oder nach Potsdam zum Hochschulaktionstag gekommen.
Ich bin an der Europa-Universität Viadrina und bin dort an der juristischen Fakultät studentische Hilfskraft. Wir kriegen 12 Euro die Stunde, das ist ja aktuell Mindestlohn. Also ich arbeite 5 Stunden die Woche, das sind dann 280 Euro im Monat. Ja, also das ist natürlich gut für dazu, aber nicht ausreichend, um alleine davon zu leben.
Studentinnen aus Cottbus berichten, dass sie zur Tafel gehen würden, um im Monat über die Runden zu kommen. Es dürfe nicht sein, dass Bildung und Wissen als die wichtigsten Ressourcen Deutschlands vernachlässigt und Studierende und wissenschaftliche Mitarbeiter für ihre Arbeit unzureichend bezahlt würden, sagen Rednerinnen und Redner auf der Demo, die auch zum Wissenschafts- und zum Innenministerium führt. Mit dabei ist auch die promovierte Molekularbiologin Claudia Rödel. Sie lehrt und forscht an der Uni Potsdam. Ihr Wunsch: Schluss mit befristeten Verträgen für Lehrende.
Es gibt einfach zu viele Leute für zu wenig Stellen. Und das ist das Problem. Ich hatte 2 Verträge von je 2 und 2 Jahren und jetzt habe ich nochmal einen 4-Jahres-Vertrag. Und danach bin ich raus. Danach habe ich sozusagen ein Beschäftigungsverbot.
In jedem Jahr 5 Millionen Euro zusätzlich stelle Brandenburg den Universitäten zur Verfügung, sagt Wissenschaftsministerin Manja Schüle von der SPD. Damit würden auch Arbeitsverträge verbessert, so Schüle. Und sie fordert die Tarifgemeinschaft der Länder auf, schnell die Signale auf Grün zu setzen für einen bundesweiten Tarifvertrag für studentische Beschäftigte.
Jeder Beschäftigte in Deutschland hat ein Anrecht auf gute Arbeitsbedingungen. Die Studierenden auch. Die Studierenden sind ja nicht nur damit beschäftigt, Hilfsarbeiten zu tun, sondern sichern die Lehre mit ab, sind Backoffice quasi für die am Lehrstuhl Beschäftigten, liefern exzellente Arbeit.
Aktuell gibt es nach Angaben des DGB bundesweit etwa 300.000 studentische Beschäftigte.
Der Hochschulaktionstag in Potsdam, beobachtet von Thorsten Südow. Extremismus an Schulen, das ist in Brandenburg ein aktuelles und ein sehr heikles Thema. Das wissen wir spätestens seit dem sogenannten Brandbrief über solche Vorfälle an einer Oberschule in Burg im April. Fragt sich also, wie gut sind Lehrkräfte und Schüler darauf vorbereitet, mit extremistischen Parolen und Positionen umzugehen? 3 Jahre lang ging es genau darum, in einem Modellprojekt namens Starke Lehrer, starke Schüler. 6 Oberstufenzentren machten mit. Jetzt wurden an der Potsdamer Universität Bilanz gezogen. Und aus der RBB 24 Landespolitik berichtet Amelie Ernst dazu.
Was tun, wenn ein Schüler im Unterricht NS-Verbrechen relativiert? Wie umgehen mit rechten Symbolen auf dem Schulrucksack? Und wie politisch ist ein Palästinensertuch? Diese und andere Fragen beschäftigen viele Lehrkräfte in Brandenburg, auch Julia Maas. Sie unterrichtet politische Bildung am Oberstufenzentrum Ludwigsfelde und war früher in bestimmten Situationen oft unsicher.
Parteien wurden vorgestellt und eine Schülerin hatte die Schlussfolgerung, naja, die AfD möchte ja nur, dass die Ausländer nach Hause gehen und das würde ich ja als Ausländer auch wollen. Neben ihr saß aber gerade eine Schülerin, die einen Flüchtlingshintergrund hatte und da habe ich damals so ganz frisch aus dem Referendariat auch noch überhaupt nicht gewusst, wie ich damit umgehen sollte. Heute würde ich das wahrscheinlich viel energischer thematisieren und mit den Schülern darüber sprechen.
Maas ist eine von 20 Lehrkräften, die in den vergangenen 3 Jahren am Modellprojekt Starke Lehrer, starke Schüler teilgenommen haben. Vor allem der Austausch mit den Kolleginnen und Kollegen der 5 anderen Oberstufenzentren im Projekt habe ihr weitergeholfen, sagt sie.
Wir saßen insgesamt mit 6 Oberstufenzentren in einem Boot und konnten uns mal miteinander verständigen, herausfinden, mit welchen Schwierigkeiten hat zum Beispiel ein anderes OSZ zu tun und mit welchen Schwierigkeiten haben wir eventuell zu tun. Unsere Schwierigkeiten wurden dadurch immer kleiner, wenn wir die Schwierigkeiten der anderen gehört haben.
Ein Ergebnis des Projekts am Oberstufenzentrum Ludwigsfelde ist jetzt klar, an wen sich Lehrer und Schüler bei entsprechenden Vorfällen wenden können. Auch Projekttage und Fortbildungen für das Kollegium sind geplant. Die gibt es am Oberstufenzentrum Cottbus schon jetzt etwa alle 2 Monate, berichtet Schulleiter Michael Seifert. Und sie zeigten Wirkung.
Das sind kleine Dinge, Schmierereien auf der Toilette, die werden jetzt wieder gemeldet. Oder dass eben auch Vorfälle aus dem Unterricht wieder gemeldet werden, dass man nicht sagt, okay, eigentlich muss ich ja mit meinem Stoff, in meinem Fach vorankommen, sondern auch sich die Zeit mal zu nehmen, mal rauszutreten, zu sagen, halt, jetzt müssen wir mal die 5 Minuten nehmen und über genau das Geäußerte reden. Das Extremste war tatsächlich die Verabschiedung mit dem Hitlergruß aus dem Unterricht.
Auf den Hitlergruß folgte ein Verweis und eine Anzeige bei der Staatsanwaltschaft. Den Kollegen sei nun klar, was wann zu tun ist, so Seifert.
Die Lehrkräfte wissen, an wen sie sich wenden können bei solchen Vorfällen. Wir haben ein Kriseninterventionsteam, was nicht nur kurativ wirkt, sondern eben auch präventiv.
Dass künftig noch mehr Schulen, nicht nur die 6 Oberstufenzentren im Modellprojekt, auf extremistische Vorfälle vorbereitet sind, das ist das Ziel von Projektleiter Udo Dannemann und seinem Team. Aus dem Modellprojekt soll ein Landesprogramm werden, das nach und nach alle Schulformen und Schulen erreicht. Eine neue Fachstelle soll das Landesprogramm ab dem kommenden Jahr koordinieren.
Ein Modellprojekt und seine Ergebnisse. Amelie Ernst informierte aus Potsdam. Soweit der Tag in Berlin und Brandenburg mit Clemens Schulze.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.